eine Bitte, bevor es losgeht. Wenn Sie den Podcast mögen, bewerten Sie ihn doch mal. Bei Apple oder bei Spotify oder wo sonst Sie hören, auf Bewerten gehen und am besten 5 Sterne auswählen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Damit wird eigentlich in einem selbst genau das Ungenügen schon produziert, das die eigene Gegenwart dann so unerträglich macht. Nämlich ich sollte und ich bin nicht. Leider bin ich gescheitert. Es gibt von Adorno den schönen Satz, wer dem Glück gegenüber ehrlich sein will, sagt nicht, ich bin glücklich, sondern ich war glücklich. Denn wer sagt, ich bin, der tritt aus dem Glück schon wieder heraus. Man kann das eigentlich gar nicht sagen, ich bin. Man muss eigentlich sagen, ich war. Was mein Inneres angeht, kann ich es so nicht sagen. Ich erinnere mich aber daran, dass ich immer einen sehr starken Impuls hatte, anders zu sein als das, was mich umgibt und alles in Frage zu stellen, was in irgendeiner Form als normal, als gesetzt oder als selbstverständlich galt. Schuld ist ausschließlich ein juristischer Begriff. Ansonsten löst er nur Schlechtes aus. Also ich finde den Schuldbegriff ganz problematisch, außer im juristischen Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Christmann-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche heute mit Florian Schröder. Hallo.
Hallo.
Ich stelle Sie auch gleich vor, Herr Schröder, aber wir haben immer eine erste Frage, die gleich ist und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Tatsächlich vorhin, weil ich vorhin einen Podcast aufgenommen habe, wo ich eine Kollegin gefragt habe, ob sie eine Art letzten Satz hat, den sie formulieren würde, wenn sie darüber frei bestimmen könnte, den noch in voller Geistesgegenwart zu formulieren. Und da habe ich mir natürlich die gleiche Frage gestellt und habe auch dabei an meinen Tod gedacht. Und ich denke deshalb auch häufiger an meinen Tod, weil in meiner Show Endlich Glücklich ganz am Schluss ich, also das Bühnen-Ich, ja stirbt. Und deswegen habe ich natürlich auch in der Vorbereitung des Programms da sehr viel dran gedacht.
Haben Sie sich denn einen letzten Satz dann ausgedacht vorhin?
Da ich die Frage gestellt habe, musste ich mir keinen ausdenken. Das ist ja das Schöne, wenn man die Fragen stellt, muss man sie nicht beantworten und dann kommt man drumherum.
Aber jetzt will ich es wissen. Jetzt, wenn Sie schon ansprechen, hätten Sie eine Idee für so einen letzten Satz? Ich meine, mehr Licht ist ja sozusagen der bekannteste Goethe-Satz angeblich.
Ja, ich würde, glaube ich, den Satz sagen, den ich auch auf meinem Grabstein lesen wollen würde. Ein Nietzsche-Zitat verwechselt mich vor allem nicht.
Das muss man jetzt drüber nachdenken. Verwechselt mich vor allem nicht.
Genau, verwechselt mich vor allem nicht. Schreibt Nietzsche in seiner Autobiografie im Ecce Homo ziemlich weit vorne, glaube ich, wo er im Grunde genommen sagt, dass die seine Schüler sein wollten, bitte nicht seine Schüler sein sollen. Und dass er einer ist, der eben nicht an einer festen Lehre oder an einer Art Gedankengebäude messbar ist, sondern dass er einer ist, der sehr lebendig in den Gedanken springt, in den Haltungen springt. Und das, darin ist er nicht nur literarisch, sondern auch in dieser Haltung ein großes Vorbild für mich.
Könnte man mal heutzutage den ganzen Leuten sagen, die so sich auf Nietzsche berufen, um zum Beispiel zu sagen, so Empathie, das ist jetzt so ein theologisches Thema, da gibt es so Leute, die sagen, Empathie ist nicht religiös, das ist eigentlich Sünde, sollte man lassen. Hat schon Nietzsche gesehen, weil das ist eine Schwäche des Menschen. Könnte man immer sagen, er wollte gar keine Schüler haben.
Richtig, genau. Und das Thema ist ja heute wieder sehr aktuell, weil es natürlich eine Linie gibt von Nietzsche über Ayn Rand bis hin zu Leuten wie Peter Thiel und J.D. Vance, auch Elon Musk, der das ja gesagt hat, dass Empathie im Grunde das Schlimmste oder so eine Art Krätze der Menschheit sei. Ich zitiere jetzt sinngemäß. Und natürlich gibt es da eine Linie. Und aber gerade in dieser Phase muss man Nietzsche schützen vor den geistigen Barbaren, die ihn nicht verstanden haben.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich stelle Sie nochmal vor für alle, die nicht wissen, wer Florian Schröder ist. Florian Schröder trat schon mit 14 Jahren bei Harald Schmidt im Fernsehen auf und hat Helmut Kohl parodiert und hat wohl schon noch früher, als er klein war, immer Radio gehört nachts, als Anke Engelke im Radio war. Also sozusagen ist ganz früh auf diese Linie des Kabarettisten gekommen und ist jetzt schon seit vielen Jahren einer der bekanntesten Kabarettisten in Deutschland. Er ist aber auch Buchautor und Philosoph und hat als letztes das Buch geschrieben Happy End, warum du ohne Glück glücklicher bist. Das passt schon mal sehr gut zu diesem Podcast, weil es gibt ja einige Leute, die würden sagen, so die Suche nach Glück ist vielleicht der Sinn des Lebens. Und noch besser zum Podcast passt das Programm, was Sie zurzeit auf der Bühne haben. Wir werden in den Shownotes auch verlinken, wo man Herrn Schröder sehen kann, dass dieses Programm Endlich Glücklich heißt. Also quasi eigentlich eine Verbindung unserer beiden Themen,
richtig.
Tod und Sinn des Lebens.
So ist es, genau. Und der Sinn des Programms ist tatsächlich auch, natürlich sich lustig zu machen über eine Glücksindustrie, über das, was ich so Glückstyrannei nenne, also diesen Wahn, man habe glücklich zu sein. Und dabei aber eben auch zu fragen, was heißt denn eigentlich Glück erstens im Bezug auf das eigene Sterben und zweitens, was kommt eigentlich nach dem Glück? Also wenn dieses Glück, das alle anstreben, dann irgendwann erfüllt ist, und das strebt man ja an, sonst würde man das Glück nicht anstreben, was passiert denn eigentlich dann? Und das sind eigentlich für mich die interessantesten Fragen.
Aber fangen wir vielleicht mal vorher trotzdem an, bei der Grundfrage sozusagen. Könnte man denn sagen, Ihrer Meinung nach, dass die Suche nach Glück ein sinnvoller Sinn des Lebens ist?
Also zunächst mal ja, denn jeder sucht nach Glück. Und das tue ich natürlich auch. Ich tue mich schwer mit dem Glücksbegriff, den wir heute haben. Ich tue mich überhaupt mit dem Glücksbegriff schwer. Es gibt dann für mich treffendere. Aber zunächst mal, jeder Mensch sucht nach einem Moment, wo er das Gefühl hat, angekommen, angenommen zu sein, bei sich zu sein oder mit anderen bei sich sein zu können. Das sind ja alles große Herausforderungen im Leben. Und danach sucht jeder. Und das ist nicht eine Sekunde verurteilenswert. Im Gegenteil, da ist jedem zu wünschen, dass er das erreicht. Ich selber bin eben zurückhaltend, weil ich Glück für etwas sehr Hohles halte, für etwas sehr Oberflächliches. Wenn das Glück eine Tiefe hat, dann würde ich sagen, nur dann, wenn man nicht damit rechnet und wenn man nicht danach strebt, weil es sich einstellt.
Darf ich mal kurz einhaken? Wenn man Glück empfindet, im Moment, wo man Glück empfindet, kennen ja hoffentlich die meisten, dann ist es ja kein hohles Empfinden, es ist ja ein erfüllendes Empfinden.
Ja, das meine ich, genau. Und da muss man unterscheiden. Also das, was ich mit hohl meine, ist dieser Ansatz, den Sie in vielen Glücksratgebern und vielen anderen Glücksbüchern lesen. Du musst glücklich sein und erst wenn du glücklich bist, hast du es geschafft. Und wenn du glücklich bist, dann bist du ein guter Mensch und dann führst du das richtige Leben. Die Folge ist eine ziemlich brutale, nämlich wenn du kein glückliches Leben führst, warum auch immer, dann bist du ein gescheiterter Mensch. Und du alleine hast es in der Hand. Und da sage ich Ihnen natürlich als jemandem, der aus der Theologie kommt, wahrscheinlich nichts Neues. Natürlich hat der Mensch nicht alles in der Hand. Es ist nicht alles seine absolute Freiheit, auch wenn ich ein großer Fan der Freiheit bin. Und das ist die eine Seite. Was Sie gerade ansprechen, sind aber die schützenswerten Glücksmomente. Das ist ja das, wo man wirklich dieses Gefühl hat, jetzt bin ich bei mir, jetzt bin ich angekommen oder jetzt habe ich irgendwas, wovor ich das Gefühl habe, das kann ja auch Rührung sein, das kann sogar ein Moment der Melancholie, der Trauer, das kann aber auch Euphorie sein, das kann alles sein.
Dann ist ja vielleicht das arme Glück sozusagen gar nicht schuld an der ganzen Sache, sondern nur so, wie wir damit umgehen.
Genau. Genau, also es gibt in den unterschiedlichen historischen Epochen und in den unterschiedlichen Lehren ja ganz verschiedene Glücksbegriffe. Und da sind auch einige dabei, mit denen ich sehr viel anfangen kann. Also der aristotelische Glücksbegriff zum Beispiel, der Begriff der Glückseligkeit, ist sehr anwendenswert und sehr lesenswert. Aber der aktuelle, der ist das Problem und an dem hänge ich die Debatte ja auf.
Dann müssen Sie jetzt aber den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, wie dieser aristotelische Glücksbegriff zu verstehen ist.
Also Aristoteles geht davon aus, dass es eine Art Zustand der Glückseligkeit gibt und das ist ein Zustand, der sich nicht per se erreichen lässt, sondern er lässt sich im Grunde nur erreichen, indem man versucht, ein gutes Leben, also im griechischen Sinne ein gutes, ein ethisch gutes Leben, ein Leben führt, das versucht, nicht anderen zu schaden, ein Leben führt, das insgesamt auf ethischen Maßstäben aufbaut und dieses Leben führt irgendwann in einer gewissen Phase, mutmaßlich eher in einer Phase des Alters, zu einer Art Glückseligkeit. Das heißt, eine Art zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wie so ein Auflösen von allem in etwas Neuem, in etwas Gehaltenem. So würde ich es übersetzen.
Aber jetzt könnte man ja auch sagen, dass diese ganzen Leute, die diese Glücksratgeber kaufen, und das ist ja auch ein Thema, was erfolgreich ist, womit Leute viel Geld verdienen, dass die ja erstmal eigentlich was Gutes machen, weil sie versuchen ja eben ihr Leben richtig hinzubekommen und dabei vielleicht, ich weiß, man könnte ihnen ja auch unterstellen, dass sie das gar nicht so unaristotelisch meinen, also die ja auch vielleicht die Vorstellung haben, wenn ich glücklich bin, dann kann ich auch den anderen Leuten was Besseres tun, dann kann ich auch für die Gesellschaft besser sorgen. Also eigentlich sozusagen die Leute, die das suchen in diesen Ratgebern, die machen eigentlich was Sinnvolles.
Naja, wer es sucht, der macht ja nichts Falsches. Ich habe das Problem, dass ich an diesen Ratgebern nicht sehr viel Gutes gefunden habe. Nun habe ich nicht alle gelesen, aber einige zur Recherche und es hat sehr wehgetan, das ertragen zu müssen. Denn
Sie haben diesen einen von Gretchen Rubin
gelesen. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste. Egal, was Sie da lesen. Also Gretchen Rubin ist die Hölle.
Das ist wirklich schlimm, weil da gibt es diesen Satz, den habe ich mir auch rausgeschrieben, den haben Sie tatsächlich, ich hatte das vorher schon mal gelesen für einen Artikel und den haben Sie auch in Ihrem Buch, und zwar dieses, ich bin eigentlich sehr glücklich, aber nicht so glücklich, wie ich sein sollte.
Genau. Und damit haben wir die Hölle der Gegenwart auf Erden beschrieben, was das Glück angeht. Ich sollte glücklich sein. Was ist das denn für ein Anspruch? Also was für ein Imperativ? Ich soll. Erstens, wer sagt denn das? Zweitens, warum soll man das? Drittens, wieso guckst du nicht auf das, was vielleicht da ist? Das heißt, damit wird eigentlich in einem selbst genau das Ungenügen schon produziert, das die eigene Gegenwart dann so unerträglich macht. Nämlich ich sollte und ich bin nicht. Leider bin ich gescheitert. Ich habe es nicht gut genug gemacht. Es muss ja alles an mir liegen. Und da sind wir in ganz gefährlichen Schuldstrukturen, die diese Bücher sehr oft leider haben. Das heißt, mein Problem ist, dass sie zwei Dinge überbetonen, nämlich auf der einen Seite die angebliche Selbstwirksamkeit oder Selbstverwirklichung des Einzelnen, die sie voraussetzen oder die sie als Maßstab annehmen, dass man hart arbeiten muss, um sich zu verwirklichen. Also wo ich mal denke, was ist denn dieses hart arbeiten? Warum muss ich denn arbeiten, um glücklich zu sein? Was kommt denn da für ein Glück? Das will ich ja vielleicht gar nicht erleben. Und auf der anderen Seite ein nie erreichen. Sie versprechen etwas, was man aber nie erreichen kann. Das heißt, es ist so ein sich selbst perpetuierendes System. Wenn sie da sind, wo sie sein sollten, weil die ihnen das gesagt haben in diesen Büchern, dann sind sie glücklich. Wenn sie da sind, werden die gleichen Leute ihnen wieder sagen, da solltest du. Dieses Sollte ist ja endlos.
Obwohl ja eigentlich dieses etwas versprechen, was man nie erreichen kann, das ist ja doch eigentlich so eine, wie ich sagen, sinnvolle Blick auf das Leben, weil es ja eigentlich so, auch wenn man jetzt die aristotelische Glücksvorstellung nimmt, die Glückseligkeit, so, das ist ja etwas, wonach man strebt, was man aber so in der Vollform nicht erreichen kann, sondern ab und zu eben immer nur mal so zwischendurch.
Richtig, genau.
Also dieses, dass man, ich bin nur gerade hängen geblieben, weil das ja auch oft auch Thema diesem Podcast war, dass man, was das Gute zu suchen oder die Hoffnung, die man hat, auf das, dass es mal besser wird in der Welt und so weiter, das sind ja oft so Strukturen, dass man was erhofft, wo man eigentlich weiß, also richtig durchsetzen wird sich wahrscheinlich nicht in diesem Leben, aber ich hoffe ja trotzdem drauf.
Genau. Und Hoffnung darf man ja haben. Ne? Also das ist ja auch der Grund für ein sehr vielfältiges Handeln. Ne? Also wenn ich Hoffnung habe, dass sich etwas ändert oder dass sich etwas verbessert, dann führe ich ja auch möglicherweise ein anderes Leben, handle anders, um selber dazu beizutragen, dass es dazu kommt. Insofern würde ich die Hoffnung vom Glück nochmal trennen. Sie können übereinander fallen, aber sie können auch getrennte Sphären sein.
In welchen Momenten sind Sie denn glücklich?
Ich bin glücklich zum einen bei meiner Arbeit oder in meiner Arbeit. Das ist für mich ein großes Glücksgefühl. Wenn ich schreibe, wenn ich Shows mache, da wirklich einzusteigen, nachzudenken, zu lesen, wieder weiterzuarbeiten, das ist fantastisch. Und dann bin ich aber auch sehr glücklich in der Ruhe und in einer gewissen, in einem Alleinsein. Ich bin sehr gerne mit mir allein. Ich bin sehr gerne da, wo es ruhig ist. Ich bin sehr gern am Meer. Ich bin sehr gern, ja, also auch in einer gewissen Einsamkeit. Nicht zu einsam, aber ein bisschen Einsamkeit mag ich schon. Das sind Momente, in denen ich ein ganz anderes, eher so ein zu mir kommendes Glück empfinde.
Das ist dann aber auch so, ist das so ein, versuchen Sie es mal zu beschreiben, wie sich das anfühlt, dieses Glück. Vielleicht Leute auf sich fragen, ist das eigentlich Glück, was ich hier empfinde? Das ist ja eigentlich immer eine gute Frage, man weiß es ja nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht. Und der Punkt ist ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Es gibt dann für mich, und das mag ich als Begriff sehr, es gibt dann Momente der Erfüllung oder wo ich in dem Moment denke, oh, es ist gerade alles sehr an seinem Platz. Und das klingt jetzt weniger nach einer Ordnungsfantasie als, ich bin bei mir, ich bin gerade da, wo ich sein will, in mir sieht so aus, wie ich mir wünsche, dass es aussieht und so weiter. Das sind so seltene Momente des Bei-mir-Seins oder des kurzen zur Ruhe kommens. Das empfinde ich als Glücksmomente. Noch stärker sind aber tatsächlich die Glücksmomente in der Erinnerung. Und das ist ein Thema, das sehr unterschätzt wird. Es gibt von Adorno den schönen Satz, wer dem Glück gegenüber ehrlich sein will, sagt nicht, ich bin glücklich, sondern ich war glücklich. Denn wer sagt, ich bin, der tritt aus dem Glück schon wieder heraus. Der ist schon wieder ein Distanzierter. Man kann das eigentlich gar nicht sagen, ich bin. Man muss eigentlich sagen, ich war. Weil das kennen wir alle. Wenn wir sagen, wir erinnern uns, um mal ein sehr profanes Beispiel zu nehmen, wir waren im Urlaub irgendwo und plötzlich im Nachhinein denken wir, oh, das war ein Moment, in dieser Woche, in diesen Stunden war ich glücklich. Aber ob sie das wirklich waren, wissen sie gar nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Das Entscheidende ist, dass sie dieses Gefühl haben im Nachhinein.
Ist ja echt lustig, weil die Erinnerung ja, wie wir alle wissen, auch was ist, was einen leicht trügt. Man kann sich auch selbst in der Erinnerung ja veräppeln.
Also absolut, aber es gibt natürlich in diesem Moment auch Kraft, denn es schadet ja auch nicht, weil diese Erinnerung so schön ist. Ich glaube, schwierig wird es dann eher, wenn man versucht, dieses einmal dann zu wiederholen, wieder an den gleichen Ort zu fahren oder wieder hinzufahren. Es muss wieder so werden wie damals. Das hatte ich früher ganz stark. Es muss wieder genau so ein Gefühl sein und das geht natürlich schief.
Die Leute, die sich immer den gleichen Hund kaufen. Der genau gleich aussieht und gleich heiß.
Ja, so. Genau. Ja.
Als Sie gesagt haben, Sie finden Erfüllung bei Ihrer Arbeit, da musste ich an einen Teil Ihrer Arbeit denken, den ich wirklich großartig finde. Den kann ich allen nur empfehlen, das mal anzugucken im Internet, als Sie bei Julian Reichelt waren, in Achtung Reichelt, und ihn konfrontiert haben so mit dieser, also für alle, die es nicht wissen, Julian Reichelt, ehemaliger Bild-Journalist, der dann jetzt Chef von News ist oder News, so einem Internetportal mit rechts Außenmeinungen. Und da waren Sie und haben ihn konfrontiert. War das auch ein Moment der Erfüllung oder war das eher anstrengend?
Nee, das war es auch. Also das zählt tatsächlich zu den besonderen Momenten der Erfüllung meiner Arbeit, weil ich davon ausgehe, dass es für mich und für meine Arbeit essentiell ist, das zu leben, was ich sonst auch immer fordere, nämlich, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dass man angstfrei auch in Räume geht, wo es Widerspruch gibt und wo es keinen Applaus gibt und wo auch die Fans des Menschen, mit dem man spricht, mutmaßlich nicht applaudieren werden. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist natürlich ein Moment, wo der Begriff Erfüllung zunächst ein bisschen befremdlich klingt, weil es in erster Linie ein Moment der Konzentration und der Aufmerksamkeit, der Vorbereitung ist, weil man geht ja dann nicht hin und jetzt sagt, ja, das quatschen wir halt mal. Aber erfüllend ist das auf jeden Fall, ja.
Wie war der denn? Ich hatte dann so lustigerweise das Gefühl, als ich es geguckt habe, dass es auf so einer anderen Ebene sie sich aber auch ganz gut unterhalten konnten. Oder war das nur das Internet-Phänomen?
Nee, das konnten wir tatsächlich ganz gut, ja. Also Julian Reichelt ist ja ein sehr intelligenter Mann. Es ist ja wirklich ein guter Journalist, muss man sagen. Was er heute macht, halte ich für fatal. Aber der hat das Handwerk gelernt. Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch seine Kriegsreportagen gelesen, als er noch ganz junger Kriegsreporter in Syrien war. Sind ausgesprochen empathisch, sind ausgesprochen fair und nachdenklich. Der kann ja was. So, insofern kann man sich auch mit dem unterhalten. Auch wenn er heute viel sagt, wo ich denke, das muss man radikal verneinen. Aber ja, man kann mit dem reden. Und natürlich war der auch neugierig. Der wollte dieses Gespräch ja auch. Ich war da nur ein bisschen baff, als ich sah, wie schnell man ihn doch dann doch auch aus dem Konzept bringen kann.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Ihre, sagen wir mal, Suche nach dem Glück sprechen, weil Sie haben ja gesagt, in Ihrer Arbeit empfinden Sie Glück und Sie haben ja, wie ich ganz am Anfang der Vorstellung gesagt habe, auch schon ganz klein angefangen mit der Arbeit, also ganz jung angefangen mit der Arbeit. Mit 14 bei Harald Schmidt, sehr schon besonders. War das schon früh so ein Ziel, was Sie gedacht haben, das wollen Sie mal schaffen, so auf die Bühne und sagen wir mal, großer Kabarettist werden?
Ja, ich wollte immer in die Unterhaltung. Der Begriff Kabarettist, Satiriker sagte mir damals nichts, aber das Ziel war klar, ich wollte Leute unterhalten und ich wollte die eigene Show. Das war immer klar. Und das hat sich ab einem sehr frühen Zeitpunkt gezeigt und dem bin ich dann auch gefolgt und darauf habe ich im Grunde auch alles angelegt. Also alles, was ich tat, war ab dem Moment, als ich da bei Schmiedeinander war, so, dass ich dachte, jetzt ist Trainingslager. Also wenn du diese Adelung, die das damals für mich war, hast, dass du schon im Fernsehen warst, dann geht es jetzt nur noch darum, das aufzubauen. Und das habe ich dann getan mit allen Höhen und Tiefen, Rückschlägen und allem, was so dazugehört. Das war ja kein linearer, straighter Weg.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Woher kam sozusagen das Selbstbewusstsein so schon mit 14, sich das so zu trauen überhaupt?
Interessante Frage, weil ich ja eigentlich kein besonders selbstbewusster Mensch war. Ich war eigentlich eher schüchtern, ich war eher ein Außenseiter, ich war eher derjenige, dessen Tasche vor die Tür flog. Also das heißt, da gab es eigentlich gar keinen Grund. Interessanterweise hatte ich aber sehr früh auch durch mein Elternhaus sowas wie Parodieren gelernt. Wir haben schon zu Hause immer sehr viel gelacht und Leute nachgemacht, also auch Menschen, die wir kannten. Und das habe ich mit meiner Mutter sehr oft gemacht, also irgendwie war da so ein Unterhaltungsgehen und ich hatte dann irgendwann meinen Sportlehrer parodiert, weil ich so schlecht in Sport war und da habe ich gemerkt, die Leute, die vorher über mich gelacht haben, weil ich die Rolle vorwärts nicht konnte, lachen jetzt über mich, weil ich die Show daraus mache, dass ich sie nicht kann. Und das war so ein Moment, wo ich, glaube ich, gemerkt habe, es steckt mehr in mir als das, was ich bisher selbst von mir kenne.
Sie haben auch mal in einem Gespräch, was ich gehört habe, gesagt, dass eigentlich so das Angst ihr Überthema ist, sozusagen ihr Lebensthema, und man kann es jetzt ja so psychologisieren und sagen, so, man kann halt so mehrere Möglichkeiten mit der Angst umzugehen. Eins ist sozusagen in die Angst hineinspringen und die Angst nutzen, um irgendwas zu schaffen, was man schaffen will. Ist das so vielleicht so eine kleine Erklärung dafür? Oder?
Ja, also es war auf jeden Fall ein Weg aus einem Leben mit Angst, nicht immer in Angst, aber mit Angst heraus, nämlich sich zu trauen, etwas zu tun, also sozusagen das Herz über die Wand werfen, und sagen, hey, ich mache mal was, ich probiere einfach etwas, wo es mich hinzieht. Da war natürlich auch sehr viel gefühlt und weniger durchdacht von dem, was ich damals gemacht habe, aber irgendwie in eine Existenz zu kommen, in der die Angst nicht beherrschend ist oder vielleicht nicht mehr so beherrschend ist, das habe ich, glaube ich, damals gespürt, dass da ein Weg bestehen könnte. Und das war ja dann auch so. Und im Grunde ist dann auch später meine Arbeit eigentlich immer eine gewesen, die konsequent in kleinen Schritten gegen Ängste anarbeitet. Gegen die eigenen, aber auch gegen die der anderen. Das habe ich aber erst in einem sehr viel fortgeschritteneren Stadium meines Wegs verstanden.
Es ist auch so ein immer wiederkehrendes Thema des Podcasts, dass ich mal versuche, so herauszufinden, warum es eigentlich bei manchen Leuten so ist, dass sie aus Angst oder auch aus schwierigen Situationen irgendwie eher so gestärkt herausgehen können und manche eben nicht. Manche gehen im schlimmsten Fall zugrunde, werden depressiv oder was auch immer. Haben Sie so eine Idee, was das war, was Ihnen dann diesen letzten Schubser geben konnte oder woher Sie dann eben die Kraft finden konnten, eben aus der Situation, dass Sie, wir haben jetzt gesagt, eher gemobbt wurden vielleicht, würde man heute sagen, aber daran nicht zugrunde gegangen sind und sich noch weiter zurückgezogen haben, sondern eben outgoing reagiert haben?
Ich kann es letztendlich nicht beantworten. Also von den äußeren Faktoren würde ich sagen, war da ganz klar meine Mutter, die mir immer sehr deutlich das Gefühl gegeben hat, es liegt in deiner Hand. Also ich kann dir nicht viel geben. Wir hatten nicht viel Geld. Wir waren nicht besonders begütert. Wir waren jetzt auch nicht arm oder so, aber meine Mutter war Redaktionsassistentin bei der Zeitung, hat sich selber auch oft durchs Leben beißen müssen und hat mir das auch immer mitgegeben. Ich ermögliche dir alles, was ich kann. Also mach was draus. Und das war, glaube ich, etwas, was mich schon sehr gestärkt hat, dass sie da sehr hinter mir stand. Was mein Inneres angeht, kann ich es so nicht sagen. Ich erinnere mich aber daran, dass ich immer einen sehr starken Impuls hatte, anders zu sein als das, was mich umgibt. Also aus dem rauszukommen, was mich umgibt und alles in Frage zu stellen, was in irgendeiner Form als normal, als gesetzt oder als selbstverständlich galt. Das war so ein Impuls, den hatte ich schon in der Jugendzeit und das hat mich irgendwie getragen. Das ist später auch in so einen gewissen Größenwahnsinn umgeschlagen, aber das muss auch so sein. Aber die Befreiung aus einer Welt, die einem nicht gefällt und diese Welt, aus der ich kam, die gefiel mir nicht. Die war nicht schlecht, aber ich wollte irgendwie mehr. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Motor.
Ich könnte vielleicht sagen, die Mutter, die sagen, das Gegenstück war zu den negativen Erfahrungen, vielleicht in Schule und wo auch immer, sagen, aber zu Hause war jemand, der gesagt hat, nee, Florian, du kannst was.
Genau, ja. Und die auch immer sich eingesetzt hat für mich, wenn wieder irgendwas war mit Lehrern oder so, die auch immer Elternsprecherin war, was natürlich auch anstrengend war, weil man dann immer unter Kontrolle stand. Aber da war sehr viel Power und da war sehr viel Kraft und die habe ich irgendwie mit übernommen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist dann umgeschlagen in Größenwahnsinn. Das muss auch so sein. Können Sie mir mal erklären, was Sie damit meinen? Das muss auch so sein.
Also man hat natürlich dann am Anfang auch so, um diese Energie, die da ist, in etwas zu verwandeln oder halten zu können, hat man natürlich, aber das bin ich nicht der einzige Kollege, der das sagt, so eine Attitüde von, die Welt hat auf mich gewartet. Und wenn man so sehr früh reift, wie ich das, glaube ich, getan habe, ich hatte mit 15 nach diesem Schmiteinander-Auftritt angefangen, beim Radio zu arbeiten, dann lernt man natürlich sehr früh, dann lernt man aber auch sehr früh sehr erwachsene Haltungen. Und wenn man Einzelkind ist, hat man die sowieso schon stärker, weil es ja weniger Kinder um einen rum gibt, keine Geschwister gibt, die das Kindliche einüben erleichtern. Und dadurch ist man relativ in bestimmten Punkten recht weit in der Entwicklung, in anderen aber auch total zurückgeblieben. Ne? Also ich konnte auch ganz viel nicht, ich hatte Probleme mit meinem Körper, ich konnte mich dann gut ausdrücken und so, aber andere Sachen waren ganz, ganz schwierig. Und dann konzentriert man sich auf diese Stärken und dadurch, dass man die immer weiter professionalisiert in einem Zeitpunkt, in dem andere vielleicht noch ganz andere Dinge tun, nämlich mit Mädels ausgehen oder sonst irgendwas, dadurch kommt so eine seltsame Frühreife, die einen dann aber irgendwann kippen lässt. Und ich hatte damit Mitte 20 eine erste Fernsehsendung beim SWR damals und ich habe denen im Grunde versucht zu erklären, wie die Sendung laufen muss, weil ich dachte, Kinder, ich bin noch seit 10 Jahren in den Medien. Ich habe mit 15 beim Radio angefangen und ich wusste ja auch viel. Ich hatte ja auch wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte wirklich journalistisches Handwerk drauf. Das war jetzt kein Geblöffe. Aber es war natürlich wenig Kooperation. Und ein 15-Jähriger oder ein 25-Jähriger, der irgendwo auftaucht und sagt, Kinder, ich sage euch, wer jetzt wie Fernsehen geht, das kommt in der Regel zurecht. Nicht so gut an.
Sie haben auch mal sich so beschrieben, als wären Sie dann eher so bis Ende 20 so ein bisschen ein Ekelpaket gewesen. Ne? Hätten so die Leute außenrum um Sie, hätten Ihnen so zurückgemeldet, dass es nicht so nett ist, wie Sie mit Ihnen umgehen, habe ich in irgendeinem Gespräch mal gehört, dass Sie das erzählt haben.
Ja, genau. Also das war genau diese Phase, wo ich dann eben dachte, jetzt endlich, jetzt. Und da bin ich schon gegen einige Wände gelaufen. Also wenn ich mit Menschen rede, die damals mit mir zu tun hatten, ich glaube, ich war jetzt kein Arschloch oder so. Ich habe nicht anderen geschadet oder so oder habe irgendwie versucht, Leute wegzubringen. Beißen, so war ich nie. Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen zu laut, ein bisschen zu selbstbewusst und ein bisschen zu sicher dem gegenüber, was aber eigentlich dann doch noch ziemlich am Anfang war.
Ich hatte jetzt, als Sie das in dem anderen Gespräch, als ich gehört habe, gesagt haben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war noch ein bisschen mehr als nur nicht so sympathisch, sondern es hat sich schon so angehört, als wäre das was Sie im Nachhinein auch bereuen, wo Sie denken, ja, so, okay, da habe ich auch anderen Leuten vielleicht irgendwie nicht, bin ich Ihnen nicht gerecht geworden, war irgendwie so, dass man eigentlich sagen könnte, nee, hätte ich anders machen müssen.
Genau, also ich war auf dem Pfad der Selbstzerstörung. Das war ich auf jeden Fall. Weil wenn ich das weiter gemacht hätte, also wenn ich weiter so aufgetreten wäre, wäre einfach die Konsequenz gewesen, dass die Leute, die mich wollten und die mich ausgesucht hatten, die mit mir arbeiten wollten, gesagt hätten, das brauchen wir nicht. Also entweder wir arbeiten zusammen oder wir machen es nicht. Und da ich natürlich noch nicht den Status hatte zu sagen, naja, er ist halt nun mal Didi Hallervorden oder keine Ahnung, Harald Junke, wir können ihn nicht abschießen, auch wenn er manchmal schwierig ist, war klar, dass man sich dann gegen mich entschieden hätte. Weitergedacht, projiziert, hätte das bedeutet, dass ich wahrscheinlich irgendwie gescheitert wäre. Also ich habe ja dann auch einiges an Projekten auch verloren, auch wegen dieser Art, und habe das dann irgendwann aufgearbeitet und habe natürlich gesehen, dass ich, obwohl ich in der Absatzbewegung dessen war, was mein Vater beispielsweise war oder der das viel stärker hatte als ich, gerade in dieser Gegenbewegung eigentlich in den gleichen Weg gegangen bin, also in die gleichen Rillen gelaufen bin.
Jetzt haben Sie Ihren Vater angesprochen, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Es war ja dann auch mit Ende 20, wo wir jetzt ungefähr sind in Ihrem Leben, wo er dann gestorben ist, habe ich gelesen. Und Sie hatten aber schon mit 10, seitdem Sie 10 waren, glaube ich, keinen Kontakt mehr mit ihm. Also es ein schwieriges Verhältnis, könnte man sagen. Ja, können Sie das vielleicht nochmal erzählen, wie das war, als Sie dann 20 Jahre oder keinen Kontakt hatten und dann kommt einfach die Nachricht, dass er gestorben ist? Sind Sie da irgendwie von aus allen Wolken gefallen?
Ja, es war schon eigenartig. Also ich wusste ja, dass er im Knast saß über einige Jahre. Da war ich nur sogar noch in der Schule, als das war, wegen Betrugs, weil er Bücher in Buchhandlungen, in antiquarischen Buchhandlungen vor allem geklaut hatte und dann teurer weiterverkauft hatte. Das war so in etwa sein Modell. Und das geht dann über eine gewisse Zeit gut und irgendwann kommt er mal Richter und sagt, so, jetzt fassen wir mal alles, was bisher so war, zusammen, und dann wird das eben abgesessen. Und dann saß er 4 Jahre lang. Danach hatte ich keinen Kontakt mehr. Ich wusste dann nicht viel und wusste nur, dass er dann nochmal irgendwann einsaß. Aber am Schluss so früh, und er war ja Ende 60, Anfang 70 oder so, das ist ja heute kein Alter, diese Nachricht zu bekommen, das war schon schockierend, weil ich plötzlich, mir plötzlich so bewusst wurde, ab jetzt war es das. Das heißt, ich hatte ja auch den Kontakt mit ihm immer vermieden, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie sollte ich ihm eigentlich gegenübertreten. Aber jetzt wirst du bestimmte Antworten nicht mehr bekommen. Und dann habe ich sehr viel recherchiert in dem Umfeld von ihm, das mir zugänglich war, auch über die Bedingungen dieses Todes. Es war mutmaßlich ein Suizid. Es ist nie wirklich untersucht worden, aber offenbar hatte er große Mengen an Morphium gesammelt, weil er ja Krebs hatte. Und damit kann man sich suizidieren, wenn man das versucht und lange genug macht. Und das hat er dann offenbar irgendwann geschafft. Also das heißt, das habe ich mir alles so zusammen recherchiert. Und das fiel tatsächlich zusammen mit mir in eine Krise, die ich eben ja schon beschrieben habe, so Ende 20, wo ich dann wirklich merkte oder wo ich an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich dachte, wenn du jetzt einfach so alleine weiter wuselst, kommst du nicht weiter. Also du brauchst jetzt irgendeine Hilfe von außen, sonst geht das hier irgendwie vor die Hunde, war so mein Gefühl. Das war natürlich übertrieben, war ja keine Gefahr da, aber das war schon ein Einschnitt zu wissen. Also diese Angst, am Ende werde ich so wie der. Und das war so eine Kindheitsangst ab und zu. In schwächeren Momenten sagte meine Mutter das. Jetzt bist du wie dein Vater. Das gehört zur Wut auf ein Kind dazu, die man manchmal hat als Eltern. Aber dieses Wissen, was von dem ist in mir? Und das war ganz schwierig. Und da hatte ich lange so eine Phase, wo ich dachte, das Dunkle in ihm, das wird sich auch in mir durchsetzen und ich kann nichts dagegen tun.
Aber haben Sie dann auch mal so eine Art Schuldgefühl gehabt? Also ich meine, 20 Jahre keinen Kontakt. Haben Sie ihn jetzt ja eher als einsamen Menschen beschrieben, wenn er dann sich alleine in der Wohnung über längere Zeit mit Morphium das Leben nehmen konnte, war offenbar ja niemand da, der irgendwie als Korrektiv hätte da irgendwie agieren können. Hatten Sie das Gefühl?
Ich hatte da ein Schuldgefühl hatte ich nicht, denn der Kontakt ist abgebrochen, als ich 10 Jahre alt war. Das war für diesen Moment auch richtig, aber er hat sich selbst ja in eine Situation gebracht, soweit ich das recherchieren konnte, die eine selbstgewählte war. Es war immer ein Einzelgänger, es war immer jemand, der sehr menschenfeindlich war und der in anderen eigentlich immer den Gegner oder den potenziellen Feind gesehen hat. Also das heißt, es war auch eine gewählte Einsamkeit, insbesondere gegen Ende seines Lebens hat er dann, wie ich dann aus verlässlichen Quellen gehört habe, wirklich alle abgestoßen, die sich noch um ihn gekümmert haben. Also da waren dann Leute von der Caritas dabei. Also wie viele Menschen da sich wirklich fast nicht abschütteln ließen, das war unheimlich. Also was da auch an einem Netzwerk um jemanden da ist, der eigentlich sich entschieden hat, völlig allein zu sein. Und das hat er alles gekappt. Und das war dann damit geflirtet hat er immer. Also es gibt so einen Satz von Kleist, der sich ja auch suizidiert hat, wo er mal sagt, er sei zur falschen Zeit auf der Erde gewesen oder diese Erde sei nicht sein oder das sei im falschen Ort gewesen, sinngemäß, ich weiß es jetzt nicht wörtlich. Das hat er sehr früh vor sich hergetragen. Also diese sozusagen einen Flirt mit dem Tod gab es bei ihm immer. Das erzählte schon meine Mutter, das habe ich aber auch erlebt, am Meer sich in die Atlantikbrandung werfen, wenn überall rote Fahnen sind und selbst die Franzosen in Frankreich sagten, kein Mensch geht jetzt ins Wasser. Wir haben alle Boote rausgeholt, ging er rein und kam zum Teil schwer verletzt von den Felsen wieder zurück. Also es gab immer diesen Flirt mit dem Ende in seinem Leben.
Aber Sie haben ja gesagt, es war schon so das Gefühl, also bestimmte Antworten bekomme ich jetzt nicht mehr. Also haben Sie denn dann trotzdem mal bereut, dass Sie nicht nochmal Kontakt gesucht haben?
Ja, ich habe mich das dann lange gefragt, ob es richtig gewesen wäre, das zu tun. Ich habe mir da aber ein bisschen selbst verziehen, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, weil ich wusste, es ist eine paradoxe Situation. Ja, ich hätte wahnsinnig gerne mit dem geredet und ich habe ja dann auch so engmaschig recherchiert, dass ich sehr viel erfahren habe. Auch über seinen Blick auf mich, sofern er überhaupt da war, meine Karriere begann ja damals gerade so. Und auf der einen Seite sage ich, ich hätte das sehr gerne gemacht. Auf der anderen Seite habe ich mir selbst verziehen, weil ich wusste, ich bin jetzt 28 oder 29 Jahre alt und ich hätte bis dato, bis zu seinem Tod, die Haltung und die Kraft dazu nicht gehabt. Ich war einfach auch zu jung, nicht weit genug.
Würden Sie sagen, ich denke gerade an ein Gespräch, was ich auch für diesen Podcast hatte mit der Lyrikerin Nora Gomringer, die auch das Verhältnis zu ihren Eltern beschrieben hat und es war jetzt auch eher schwierig, aber sie ist voller Liebe für ihre Eltern, also ich habe dann oft gefragt, aber es war doch auch schwierig, aber sie blieb, das war völlig okay, natürlich, sowas ist immer nur aus der Ich-Perspektive zu beantworten, voller Liebe und ich hatte das Gefühl, sie hatte schon auch immer das Gefühl, dass sie so eine Art Verantwortung auch ihren Eltern gegenüber hat. Würden Sie sagen, dass Kinder auch eine Verantwortung ihren Eltern gegenüber haben oder würden Sie sagen, nee, das sollte man lieber mal nicht denken, weil das führt in die falsche Richtung.
Also ich würde den Satz so allgemein nicht unterschreiben. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus würde ich sagen, es gibt sehr viele Eltern-Kind-Verhältnisse, wo der pauschale Satz, man hat eine Verantwortung seinen Eltern gegenüber, nicht zu rechtfertigen ist und auch nicht begründbar ist. Da können viele Verletzungen stattgefunden haben im Laufe einer Kindheit, weswegen ein Kind sich als Erwachsener entscheidet, keine Verantwortung für diese Eltern übernehmen zu wollen und das ist sehr zu respektieren. Ich selber kenne aber auch das Gegenmodell. Ich empfinde große Verantwortung für meine Mutter, der ich heute sehr viel ermöglichen kann. Im Unterschied dazu, dass sie mir eben früher auch sehr viel ermöglicht hat. Da gebe ich gerne auch etwas zurück. Da sorge ich gerne dafür, dass ich mit meinen Mitteln, die ich dazu beitragen kann, sie darin unterstützen kann, ein würdevolles, schönes und erfülltes Alter zu haben.
Dann ist sozusagen die Verantwortung eher etwas, was aus Taten resultiert.
Ja.
Also aus Beziehungen, nicht so sehr aus Blutsverwandtschaft. Weil es gibt, also ich erkläre es nur, es gibt auch Leute, die sagen, nee, also sozusagen Blutverwandtschaft ist sowas Wichtiges, das kann ich nicht abstülpen, sondern da muss ich mich
mitfinden. Genau, und damit kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Ich kann nichts anfangen mit diesem Begriff Blutsverwandtschaft. Ich kann etwas, ich habe mit sehr viele Verwandte, zu denen habe ich gar keinen Kontakt, aber das ist gar nicht böse, der ist halt nicht da. Wir leben halt in unterschiedlichen Welten. Ich kann sehr viel anfangen mit dem Begriff der Wahlverwandtschaften, der ist mir sehr nah, aber mit Blutsverwandtschaft nicht.
Interessant, weil ja diese Leute auch sagen, dass durch Epigenetik oder was weiß ich, was das alles gibt, was die Leute dann anführen, eben sich so bestimmte Muster ja auch vererben, ob man es will oder nicht und man sozusagen deswegen auch gebunden ist an seine Blutsverwandten, also seinen leiblichen Vater, seine leibliche Mutter und man das gar nicht so richtig abschütteln kann.
Aber ich verstehe auch, was Sie sagen. Da bin ich dann Nietzscheaner und sage, alles muss überwindbar sein. Ne? Also Blut spielt keine Rolle, der Mensch erfindet sich selbst und das kann man natürlich nicht vollständig, das ist mir auch klar, das ist auch nicht das Ziel, aber da ist mir dann die Überwindung oder die Reflexion dessen, was war, und die anschließende Überwindung wichtiger und näher als jede Blutsverwandtschaft.
Können Sie mit der Vorstellung eines Lebens nach dem Tod was anfangen?
Also ich tue mich ein bisschen schwer, ich schließe das nicht aus, aber ich habe da keine konkrete Fantasie. Vielleicht gibt es das, vielleicht nicht, aber darüber mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken, dafür bin ich zu diesseitig.
Ich musste jetzt natürlich dran denken, weil wenn man sich vorstellt, es gäbe es und dann würden sie ihrem Vater wieder begegnen und hätten nochmal die Chance, dann auch ihm eine Frage zu stellen oder mit ihm zu reden, würden sie sich jetzt reif genug fühlen, das zu machen und dieses Gespräch aufnehmen?
Ja, heute natürlich. Heute wüsste ich genau, wie ich das angehe. Heute wüsste ich genau, welche Fragen ich stellen würde. Heute sehe ich mich und fühle mich in meiner Haltung ihm gegenüber, die aber eben heute, und das ist der Unterschied zu damals vor über 15 Jahren, die heute eben überhaupt nichts Dunkles hat und in ihm auch nichts Dunkles sieht, sondern in ihm jemanden sieht, der in seinem System nach seinen Möglichkeiten alles getan hat. Aber das, was er zu geben hatte in seiner Rolle als Vater und als Familienmensch, als was auch immer, das war eben das Falsche. Und das war eben nicht das, was ich oder was vielleicht ein anderes Kind gebraucht hätte. Aber und dafür ist er verantwortlich, auch für seine Einsamkeit ist er verantwortlich. Die hat er selbst gewählt. Aber ich empfinde nichts hinsichtlich des Gefühls der Schuld ihm gegenüber. Er ist schuld an irgendwas, wenn er nicht gewesen wäre. Er war, wer er war. Und aus dieser Haltung heraus könnte ich, glaube ich, ein sehr produktives Gespräch mit ihm führen, weil es ihm nichts vorzuwerfen gibt. Auch wenn er sicher objektiv gesehen sehr versagt hat.
Aber wie haben Sie das geschafft, dieses Gefühl zu entwickeln, dass Sie ihm nichts vorwerfen? Weil ich meine, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, er hat ja schon eine, wie Sie es jetzt erzählt haben, eher schwierige Rolle für Ihr Leben gespielt. Also eine, die Sie jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht hat, sage ich mal. Also
ja.
Wie haben Sie das geschafft, zu diesem Punkt zu kommen?
Das hat auf jeden Fall einige Sitzungen an Psychotherapie bei einem sehr guten Therapeuten gebraucht. Und dann tatsächlich auch viel Beschäftigung mit diesen Themen, auch mit Systemfragen. Ich bin irgendwann ein Freund der Systemtheorie geworden und habe viel systemtheoretische Texte gelesen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, da gibt es eine Welt, die kommt aus ohne all das, woran ich mich immer so gestoßen habe. Die kommt aus ohne Gut und Böse, die kommt aus ohne Schuld, die sieht Paradoxien, die sieht Parallelen, die da sind, aber auch Unterschiede. Das ist ein ganz anderes Denken. Und das hat mich dann auf einer eher theoretischen Ebene nochmal beflügelt. Und der dritte Punkt ist, ich wollte eben nie abhängig sein von dem, woher ich komme und woraus ich komme, sondern dieser Impuls, über den wir vorhin gesprochen haben in meiner Jugend, dieses, ich will hier raus, auch diese Wut auf, ich mag die Welt nicht, in der ich bin, ich will in eine andere. Also ich möchte nicht da bleiben, wo ich herkomme, ich möchte nicht da bleiben, wo ich bin, ich will etwas Größeres. Das, was dieser Größenwahnsinn ist, das hat mir aber auf der anderen Seite auch wieder geholfen, eine Energie zu behalten, die sagt, das, was war, ist egal. Du gestaltest dich heute, du schaffst dich heute.
Ich kann Ihre sagen, positiven Worte über die Systemtheorie sehr verstehen, aber Sie haben ja auch gleichzeitig schon angesprochen, was ja in einer gewissen Weise auch ein Problem dabei ist, nämlich wenn man sagt, also Werte im sagen wir, philosophischen Sinne, also absolute Werte, die werden erstmal rausgestrichen. Es gibt keine guten und bösen Dinge. So, man kann eben dann eben auch zu jemandem, der, will ich jetzt gar nicht über ihren Vater reden, sondern irgendwann, der wirklich schlimme Dinge getan hat, ja, nicht so irgendwie sagen, der war böse, ja. Und
ja.
Das ist ja dann auch für unser menschliches Zusammenleben auch oft schwierig, weil wir ja so schon auch arbeiten müssen, um möglichst was Gutes hinzubekommen. In der Gesellschaft brauchen wir ja auch diese Einteilung.
Ich bezweifle sehr, ob wir die brauchen. Also wir brauchen natürlich eine Einteilung in gut und schlecht, in richtig und falsch oder was auch immer. Bei bestimmten Dingen, das ist völlig klar. Also müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich ist es falsch, einen Menschen zu schlagen oder gar zu töten. Da müssen wir überhaupt nicht drüber debattieren. Also mir geht es nicht um einen Relativismus, der in die Anarchie führt oder alles gut heißt. Gar nicht. Aber ich finde schon, dass wir heute einen gnadenlosen Moralüberschuss produzieren und zwar von unterschiedlichen Seiten, den ich sehr bedenklich finde.
Ja, aber das, darf ich kurz nochmal, was ich meine? Weil ich finde, das ist völlig, ich bin da nicht überraschenderweise für die Hörerinnen des Podcasts vielleicht völlig auf ihrer Seite. Ich finde das auch, aber trotzdem, wenn Sie jetzt über Ihren Vater gesagt haben, er war so, wie er ist und Sie haben keinen Groll gegenüber ihm.
Ja.
Das ist jetzt bei Ihrem Vater, will ich gar nicht weiter drüber reden, aber bei anderen Leuten, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, zu sagen, ja, die waren halt so, wie sie ist, die sind nicht schuld gewesen. Es führt uns ja auch in gesellschaftlich schon in Schwierigkeiten, weil wir ja so arbeiten müssen. Wenn jemand schuld ist, dann muss er dafür auch büßen, dann müssen wir irgendwie ein System haben, das, um dann eben auch zu zeigen, manche Dinge kann man nicht machen, man ist man schuld, man ist eigenverantwortlich. Also man braucht diese Muster ja schon auch, um voranzukommen, ja, um unsere Gesellschaft funktionieren
Wobei,
zu lassen.
Wobei, gerade in einem theologischen Podcast würde ich die These stark machen, Schuld ist ausschließlich ein juristischer Begriff. Ansonsten löst er nur Schlechtes aus. Also ich finde den Schuldbegriff ganz problematisch, außer im juristischen Sinn. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Im juristischen Sinn sagen wir, der hat das getan und das ist die Konsequenz. Dann zahlt er eben Geld, muss in den Knast oder was auch immer. Alles genau richtig so. Das ist der Rechtsstaat. Ansonsten würde ich immer sagen, es ist nicht Schuld, sondern es ist Verantwortung, die man trägt. Und es sind dann eben Konsequenzen, die man tragen muss, weil man eine Handlungsfreiheit hat. Und das würde ich, das ist vielleicht ein bisschen auch die Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube schon oder ich sehe schon, dass sehr viele Menschen, ich habe für mein Buch Unter Wahnsinnigen viel in den forensischen Psychiatrien und im Knast recherchiert. Und da erleben Sie sehr, sehr viele Menschen, von denen die Ärzte sagen, die konnten nicht anders. Und zwar nicht, weil die nicht wollten, sondern dass gewisse Dinge sind da begrenzt. Nun sind die natürlich kein ausschließlicher Spiegel der Gesellschaft, aber man wird doch für einen Moment nachdenklich. Und ich würde versuchen, die beiden Punkte so zusammenzufassen. Jeder Mensch hat eine Handlungsfreiheit, das heißt, er hat eine Möglichkeit zu entscheiden, was er tut. Ich habe die Möglichkeit, ob ich jetzt mit Ihnen rede, Sie beleidige oder Ihnen jetzt eine runterhaue. Das ist jetzt meine Handlungsfreiheit. Es gibt sicher Menschen, die hätten diese Handlungsfreiheit nicht, die würden jetzt eine runterhauen aus unterschiedlichen Gründen.
Interessant, dass Sie das Beispiel wählen. Ich fühle mich, gehe schon in die Verteidigungshaltung.
Genau, weil es schön plastisch ist und weil es so weit weg ist. Also, außer miteinander zu reden. So, und also gibt es eine Handlungsfreiheit und dafür gibt es natürlich Konsequenzen. Aber ich glaube nicht, dass wir Begriffe wie gut und böse brauchen. Ich glaube nicht, dass wir Schuld brauchen. Ich glaube, dass diese ganzen Moralismen sinnlos sind.
Weil Sie ja gesagt haben, sozusagen in einem theologischen Podcast, wir können es jetzt aufgrund der Zeit und des Themas nicht ganz ausdiskutieren. Aber ein Grund, würde ich sagen, warum es den Schuldbegriff quasi braucht, ist ja, dass Menschen Schuld empfinden. Und zwar nicht immer nur, weil es ihnen andiskutiert wird, sondern weil es einfach etwas ist, was im Leben vorkommt. Man fühlt sich schuldig für Dinge.
Ja.
Und das ist ja Theologie in meinem Sinne verstanden, Religion in meinem Sinne verstanden, reagiert auf die Dinge, die im Leben vorkommen und gibt dem Deutungsmuster an die Hand, um zu sagen, damit kannst du so und so umgehen.
Ja, aber es ist zum Beispiel, stimme ich zu, aber ich finde trotzdem ist zum Beispiel ein Unterschied, man kann das sehr schön bei Kindern sehen. Wenn stellen Sie sich vor, Sie sagen zu einem kleinen Kind den Satz, das war böse von dir. Es hat irgendwas gemacht. Es hat ein anderes Kind geschubst oder irgendwas oder die Wand beschmiert. Das war böse. Oder Sie sagen noch schlimmer, du bist böse. Das ist eine völlig andere Konnotation, als wenn Sie dem Kind sagen, das war schlecht. Du schlägst nicht ein anderes Kind und dann erklärt man dem Kind, warum man das nicht tut. Und ihm klar macht, das war eine schlechte Tat. Das ist was anderes als eine böse Tat. Und ich finde, dass wir Menschen nicht zu Geschöpfen machen sollten, die in diesen letztlich martialischen Kategorien denken und leben.
Ich gebe Ihnen recht. Ich wollte noch einen Satz aus Ihrem Buch vorlesen, den ich nämlich sehr bemerkenswert fand, weil der so ein bisschen auch das Thema dieses Podcasts schön zusammenfasst. Und zwar lautet der in dem Kapitel, in dem es um die Endlichkeit und das Sterben geht, da gibt es ein Kapitel im Buch, da steht, Glück und Freiheit werden dann eins in dem Wissen, dass es irgendwann vorbei sein wird. Also gerade nicht in der Idee der Unsterblichkeit, sondern das Wissen um die eigene Endlichkeit macht das Leben am Ende lebenswerter. Natürlich jetzt nicht ganz so leicht vielleicht zu verstehen, wenn man es einmal nur gehört hat, aber sein Grund, ganz kurz gefasst zu sagen, wenn wir uns sagen, dass wir sterben müssen, ist es nicht schlecht, sondern macht uns eigentlich eher vielleicht glücklicher im Sinne Ihres Buches.
Genau,
können Sie es nochmal erklären?
Genau, ich glaube, es geht um die Anerkennung gewisser Grenzen. Nämlich, es gibt eine Grenze des Lebens, das heißt, irgendwann sterben wir und das heißt, innerhalb dieser Begrenzung, innerhalb des Wissens, dass das nicht ewig dauert, sondern dass das irgendwann vorbei ist. Erst darin entsteht ein Wert des Lebens, in dem man sich entscheiden muss, die, egal wie lange, unbekannte Zeit der Wirkmächtigkeit auf diesem Planeten zu gestalten. Und gäbe es nur die Grenzenlosigkeit des Wissens, ich werde ewig leben, es hört nie auf, dann würde das alles auch auf eine ungute Art relativ, weil man gar nichts mehr, man hat ja ewig Zeit, man kann ja alles aufschieben, man kann es ja irgendwann auf ewig verschieben. Und der Druck dieser Grenze oder dieser Begrenzung sorgt für Entscheidungen und sorgt dafür, dass man auch in einer Verantwortung steht, dem eigenen Handeln gegenüber.
Ich wollte Sie jetzt, wir sind ein bisschen am Ende des Podcasts, noch eine Sache fragen und zwar ein bisschen off-topic. Ich hatte mir schon immer mal gewünscht, dass Angela Merkel in meinem Podcast zu Gast ist. Ich habe sie auch schon mehrmals angefragt, sie hat immer abgesagt leider. Aber ich habe gesehen, dass Sie sehr gut Angela Merkel parodieren können.
Das weiß ich gar nicht.
Deswegen wollte ich fragen, können wir mal so tun, als wäre Angela Merkel jetzt hier im Podcast?
Hallo. Ja, ich habe oft abgesagt, aber ja, jetzt habe ich mich doch von Ihnen hier breitschlagen lassen. Jetzt reden wir mal, mal sehen, wie weit wir kommen. Aber naja, solange Sie nicht Fragen stellen wie Herr Merz, oder wenn das anfängt, dann gehe ich. Aber sonst bleibe ich. Danke.
Vielen Dank, Herr Schröder. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war über das Ende, Folge 59. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.